Ja, vielleicht muss ich Stichworte geben.
Alles klar, dann bin ich jetzt bin ich der Vampir und Sie sind Sie wollen den Burger.
Ja, okay, also.
Kommen Sie doch rein.
Oh ja,
Kommen Sie nicht rein.
Ach so, ich gehe noch mal dann, ne?
Ja. Tschüss. Kommen Sie erst klopfen. Wir haben geschlossen, Entschuldigung, ist jetzt schlecht.
Darf ich reinkommen?
Ja, kommen Sie doch rein, machen Sie die Tür auf.
Ja, alles klar. So.
Was wollen Sie denn jetzt?
Ich
habe gerade die Maschine geputzt, die Fritteuse.
Ich möchte einen Burger essen, werter Herr.
Ja, wir haben schon zu.
Ja, aber Sie haben mich jetzt reingelassen und Sie wissen ja, die Regeln besagen,
aha,
wenn sich der Burgerbrater ins Haus hineinlässt, dann müssen Sie ihn bedienen.
Aha. Sie sind also ein ganz Schlauer. Sind Sie einer von denen?
Ja, ich bin Van Wirsing.
Ja.
Ich bin moderner Burgerbraterjäger.
Ja.
Genau. Sie,
das ist mir jetzt aber ein bisschen komisch jetzt.
Tja, jetzt ist zu spät. Also machen Sie mir jetzt bitte einen doppelten...
Moment, ich muss mitschreiben.
Ja.
Wir haben hier zwar den Computer, ich kann den nicht
bedienen. Ich hätte gern Pommes mit Aioli.
Normale Pommes?
Ja, mit doppelt Aioli.
Pommes oder Süßkartoffelpommes? Mit Aioli.
Machen Sie 50-50 Aioli und...
Ja.
Aha. Ja.
Und was noch?
Aglio e Olio.
Aglio e Olio. Gut. Ich muss Ihnen noch was sagen. Unsere Aioli wird ausschließlich, also wird vegan hergestellt.
Ja?
Also gut. Ohne Knoblauch.
Wie, Moment?
Nur mit Ei und Öl.
Und die Aglio Olio, wenn auch?
Auch vegan. Auch nur Öl und Eier. Und Schweineschwarte. Und möchten Sie noch was? Oder einfach Pommes mit
Aioli? Nee, also ich nehme noch einen Burger dazu.
Burger, ja.
Können Sie Joghurt-Dönersoße drauf machen und Tzatziki? Geht es?
Ja.
Gut, also Tzatziki unten und Dönersoße aus Joghurt oben.
Ja, muss ich nochmal in den Kühlschrank gucken, ob wir da noch von gestern, vorgestern was haben. Von
ist
letzter
okay.
Woche.
Und dann kommt Fleisch rein und können Sie Silberstaub drauf machen noch? Gibt es das hier? Ich habe das hier in der Karte gefunden, Silberstaub.
So
kleine,
ja,
Kügelchen aus
das
Silber.
Das war eine Werbeaktion. Ja. Das ist, könnte sein, dass wir noch von vor zwei Wochen... Im Mülleimer vielleicht noch.
Mhm. Kann ich und haben Sie Zahnstocher hier?
Zahnstocher.
Ja, bitte so überall so reinstochern, dass es alles zusammengehalten wird von einem Holzpfählen.
Ja, gut. Sonst noch was?
Ja, wenn Sie das unter einer UV-Lampe noch härten könnten.
Ja, härten, ja.
UV. Dann hält es soll alles gut zusammenhalten.
Okay, war's
ja, das? Das klingt gut, ja.
Gut, das macht, Sie müssen leider bar bezahlen, das macht 4.000 Lei.
Was ist das umgerechnet auf D-Mark?
Kann ich Ihnen 20 Euro oder so.
Okay.
Aber Sie müssen den Lei bezahlen.
Ja.
Rumänische Lei.
Ja, gut.
Gut?
Das geht doch mit Kreditkarte.
Nein, bar.
Ja, ist ja...
Ihr Geld ist hier nichts wert, Herr Wirsing. Herr Van Wirsing.
Van Wirsing.
Ich gehe jetzt mal hinter in die Küche. Ich lasse so lange hier das Radio laufen.
Ja, wir starten.
Und dann, bis ich fertig gekocht habe, können Sie ja mal zusammenkratzen, wie viele Lazy überhaupt noch dabei haben. Denn es kommt mir ja ein bisschen spanisch vor.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbad und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
vielleicht ist gut.
Was ist denn, Frau Meisendraht? Was ist denn schon wieder los? Die Sendung müde. Hat doch eben erst begonnen und Sie gähnen jetzt schon.
Ich bin so müde, Herr Eisenbart. Ich schlaf gleich im Liegen ein.
Aber dann, was ist denn los? Ist das die Herbstmüdigkeit
ja,
bei Ihnen?
Ja, es ist der Herbst. Die Blätter fallen von den Bäumen.
Warum eigentlich?
Auf den Straßen liegt Tee. Und ich frag mich... Ist es das schon gewesen?
Ach so, Sie haben, Sie sind trübsinnig.
Ja.
Sind Sie so veranlagt?
Ja. Und dann liegen da die Eichhörnchen huschen an mir um die Füße und streicheln sich gegenseitig ganz zärtlich.
Muss man auch aufpassen wegen Tollwut.
Wegen Tollwut. Ja. Und ich frag mich.
Soll's das gewesen sein?
Soll's das schon mit dem Jahr gewesen sein?
Ja.
Oder kommt dann noch was?
Da kommt noch ein Jahr.
Kommt noch ein
Jahr? Eines kommt noch, Frau Meisendraht, kann ich Ihnen sagen. Eines kommt noch für Sie.
Und dann kommt der Schnupfen.
Ja. Ja, eben, das sagen Sie was.
Und dann fällt dem Bürger vom Spitzenhund...
Der Kopf, genau. Das ist ja immer das.
Das ist ja immer das.
Mhm.
Herr Eisenbart, wir haben heute eine ganz melancholische Sendung. Wir haben heute eine ganz gefühlvolle Sendung.
Stimmt.
Auch. Eine Sendung voller Schwierigkeiten.
Befindlichkeiten auch.
Befindlichkeiten.
Prestige.
Prestige.
Aber auch nachdenkliche Momente.
Ja, und natürlich Sex.
Selbstverständlich. Habe ich mir sagen lassen, das Thema soll ja sehr kontrovers in unserer Community besprochen worden sein, als wir gesagt haben, heute soll es um
Museen gehen.
Musen.
Ja.
Da habe ich mitbekommen auf Reddit.
Ja.
Auf unserem Subreddit. Eisenbart, also r/ Eisi. Da wurde sehr kontrovers, wurde gesagt, diese beiden Sexschweininnen, die sollen sich mal schämen.
Ja, dieses Thema ausgewählt zu haben. Und dann gibt es natürlich den Hate-Sub.
Ja.
Eisi Maisi mit lauter I hinten
mit 17 dran. I.
Da lästern sie dann ab und sagen, ja, Herr Eisenbart hat wieder...
Hat wieder gerülpst.
So ein Schwein.
Bei Minute 47 wurde einmal gerülpst.
Ja.
Aber hinter vorgehaltener Hand, damit es niemand hört.
Ja.
Aber dann hat es doch jemand gehört. Es wurde also dann so geklippt und wurde dann auf TikTok natürlich geteilt, wogegen ich mich verwehre. Bitte hören Sie auf.
Ja.
Das auch, das muss man mal im Herbst, muss man nämlich mal Revue passieren lassen.
Ja.
Mal gucken, was da eigentlich in der, bei Ihnen im Schweine-Internet was da alles gemacht wird.
Eben, bitte hören Sie sich auf Reddit auf über einen Rülpser, aber gucken Sie mal drei Subs weiter, was da in den tiefen Ecken...
Drei Subs wollen die jetzt abschaffen, ne? Haben Sie mitbekommen, drei Subs.
Drei Subs?
Drei Subs wollen die in Arte reinmachen.
Ja, stimmt, das ist Frechheit eigentlich, oder?
Ja.
Aber eigentlich denkt man ja, Arte ist ja deutsch-französisch gemacht.
Eigentlich.
Da setzt sich noch Macron selbst hin mit Scholz und dann besprechen die, was man anguckt zusammen.
Ja. Die wälzen dann die TV-Spielfilm zusammen.
Genau, und da ist ja eine Zweisprachigkeit, ist ja an der Tagesordnung.
Ja,
und
oder
bei,
sogar Bilingualität.
Genau.
Tät.
Aber wie es gerade vom Stimmgewöhn hat, wenn man jetzt Dreisat und Arte zusammenlegt, dann müssen die ja auch Französisch verstehen können.
Ja.
Sogar in der Schweiz, aber das können die ja eh. Aber in Österreich oder in Deutschland ist ja nicht Gott gegeben.
Nicht selbstverständlich.
So, und es gibt ja in der Bibel, ne? Es gibt ja die Bibel.
Ja.
Und es gibt ja das Neue Testament, das wissen Sie?
Ja, das weiß ich schon. Das wusste ich schon. Haben Sie das recherchiert?
Ja, ich habe mir gedacht, ja, was ist denn eine Muse?
Ja.
Ne? Also es soll ja heute um Muse gehen, das haben wir gerade gesagt. Und Muse sagt man ja umgangssprachlich, wenn einen die Muse küsst.
Was dann heißt das?
Das heißt, dass man inspiriert wird. Es gibt ja in der Stelle die Bibel, wo der Heilige Geist dann, da haben die Feuer auf dem Kopf, die Apostel.
Ja.
Und dann können die auf einmal alle Sprachen reden.
Stimmt.
Und dann ist das Stimmgewirr ist quasi also rückwärts gedreht, dass die nämlich plötzlich mit allen Völkern sich verständigen können und alle anreden.
Heute sagen wir dazu Pfingsten.
Pfingsten, genau. Wo wollte ich hin? Ach ja, genau. Also dieses Stimmgewirr, das ist eine göttliche Inspiration gewesen, dass sie dann wieder alle Sprachen sprechen können. Also hat quasi die Taube, der Heilige Geist hat sie geküsst.
Ja.
Und dann plötzlich können die sprechen, alle Sprachen. Das brauchen die jetzt bei Dreisat auch. Die müssen auch sich die Haare anzünden. Und, wenn man das weiterdenkt, es gibt ja Freikirchen, die reden in Zungen, nicht?
Ja.
Also Pfingstgemeinden zum Beispiel, da habe ich mir dann Vorträge angeschaut, habe ich eine wunderschöne PowerPoint-Präsentation eines Pfarrers gefunden, der erzählt, warum in Zungen reden gut ist.
Ja.
Und die sagen, sie sind inspiriert und dann reden die in Zungen. Kennen Sie das? Dann ist das so eine Fantasiesprache oder so eine Sprache, die es nicht gibt. Ja,
und dann kringeln die sich auf dem Boden.
Genau, genau. Und dann beten die zu Gott und dann gibt es nämlich das in Zungenreden, was nicht mal mehr interpretiert werden kann, weil es nur noch so Gewäsch ist.
Ja.
Und das finde ich ist ja auch, das ist ja Muse.
Ja, das stimmt.
Da entsteht etwas in dem Moment aus, ich möchte jetzt etwas produzieren, also ein Gebet.
Ja.
Dann küsst mich irgendwie die Inspiration.
Ja.
Und dann auf einmal plapper ich. Und so ähnlich funktioniert unsere Sendung ja auch, Herr Eisenbart.
Ist es so?
Wir reden in Zungen.
Haben Sie gerülpst?
Nee, wir hören jetzt mal einen Text.
Ja.
Wir fangen mal an mit Carsten Stephan, Matze Meyer.
Ja. Was jetzt, Carsten Stephan oder Matze Meyer?
Nein, das Gedicht heißt Matze Meyer.
Ach so.
Haben Sie es? Sehen Sie
es? Ja.
Ja. Gelesen von Katrin Rauch.
Oh, das ist aber sehr schön.
Tirol.
Ja. Also da, liebe Grüße.
Liebe Grüße zu Carsten Stephan und zu Kerstin Rauch.
Matze Meyer schrieb am Abend launig mit geschnorrtem Stifte ein paar Zeilen auf den Deckel seines Bieres. Und am nächsten Morgen schellten 40 feiste Großverleger, bis er endlich irgendeinem gähnend nachgab, der sein Werk in einer Woche dann millionenfach verkaufte und die Wälder niederwalzte fürs Papier. Matze Meyer zuckte zaghaft seine schönen schmalen Schultern und zog zügig in ein Schlösschen fern in Frankreich, wo bald große Kipper knatternd Geld aus Hollywood abluden und die Groupies grinsend aus den Laken lugten. Und kaum einen Monat später schrieb er wundersamerweise: Werdet nie im Leben Dichter, und zerbarst.
Ja, ein Gedicht übers Dichten. Natürlich geht's heute sehr viel auch um Kreativität.
Ja, wir haben uns gar nicht richtig vorgestellt.
Ja, stimmt.
Es ist, Sie sind auf Radio Z, Sie hören Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Eisenbart, Ihr Name ist Meisendraht. Und es geht jetzt hier so zwei Stunden der Quatsch.
Genau.
Also wir spielen Texte aus der Region. Wenn Sie noch schon mal zugehört haben, wissen Sie, dass das so ist. Und bitte jetzt.
Okay, ich möchte mit Ihnen den Begriff Muse aufdröseln. Ja. Sie haben ja schon angedeutet, dass er etwas kontrovers ist. Vor allen Dingen heutzutage ist das Konzept von der Muse ein bisschen aus der Mode gekommen, um das mal so zu
sagen. Warum eigentlich?
Ja, das schauen wir uns jetzt gleich alles in Ruhe an, Herr Eisenbart. Und Sie können gerne mitkommentieren und Ihre lustigen Einwürfe machen und Unwirschsätze in das Mikrofon reinblöken, wie Sie es ja auch sonst immer machen. So, Musen, was sind das? Das sind natürlich, es kommt aus der Antike.
Ja.
Wir sind mal wieder in Griechenland.
Ja, im Griechenland drin.
Es fängt schon damit an, dass Homer in der Odyssee, der erste Satz ist, helft mir, o Musen, aufzuschreiben von den großen Taten wichtiger Männer oder sowas in der Art. Also die Odyssee beginnt schon mal mit dem Satz, mit einer Musenanrufung. Helf mir, Muse, da ist es noch eine Muse.
Ja.
Die Musen waren im alten Griechenland göttliche Wesen, noch nicht wirklich auf dem Olymp, aber halt stehen für alles, was Gedächtnis ist, für alles, was Wissenschaft ist, für alles, was eben Musik und Kreativität bedeutet. Das ist sozusagen eine Allegorie dafür, die Muse. Zuerst auch ohne Namen, sondern einfach nur als Töchter von Zeus und Mnemosyne, also Titanen.
Mnemosyne.
Ja, genau, also Erinnerung.
Mnemosyne.
Ja, richtig.
Ja.
Schuld und Mnemosyne.
Ja, genau.
Genau. Und also die Vereinigung von Zeus, dem Göttervater, und der Titanen, die eben als Göttin auch für die Erinnerung steht. Also sie sind die Töchter der Erinnerung.
Ja.
Das ist immer wichtig, wo die herkommen.
Die Töchter der Erinnern gibt es auch noch.
Genau. Und in unserem heutigen Verständnis, wenn Sie heute einen, sagen wir mal, halbwegs humanistisch gebildeten Menschen nach den Musen fragen, kommen die sieben Musen.
Ja.
Die wurden aber erst sehr spät so katalogifiziert. Ursprünglich war das nicht so, dass es sieben Musen gab, sondern es gab einfach nur so diese Idee, das sind halt die Töchter der Erinnerung und die stehen für das zu bewahrende kulturelle Erbe auch so ein bisschen, nicht wahr? Also so fängt das an, das Konzept der Muse. Und wie gesagt, wichtig, das wollte ich eben noch sagen, Homer schon in seinem Werk fängt an mit einem Musenanruf. Und das hat einen ganz bestimmten Grund, dass er damit anfängt.
Ja.
Weil man nämlich im antiken Griechenland davon ausgegangen ist, dass Kreativität etwas ist, was nicht von dem Menschen herauskommt.
Ja.
Also ihr Schaffen als Künstler zum Beispiel, wenn Sie jetzt was aufschreiben, kommt nicht aus Ihnen, aus Ihrer Kreativität heraus, sondern Sie brauchen immer ein externes, göttliches Element, was Sie inspiriert.
Ja.
Und deswegen ruft Homer am Anfang seiner episch langen Geschichte erstmal die Muse an, dass sie ihm helfen soll, das jetzt aufzuschreiben.
Ja, das ist aber heute auch noch so. Wenn Sie auf TikTok gehen zum Beispiel, da heißt dann so, hier, dieser Rabattcode hat mich total inspiriert für mein Herbstoutfit. Da habe ich 20% bekommen unter dem Gutscheincode, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel Eisy Meisy Meisy Meisy. Habe ich 20% bekommen, online gekauft bei so einem Online.
Melnosyl.
Und genau, und dann, das hat mich total inspiriert.
Ja, stimmt.
Das kommt ja nicht von einem selber, sondern das kommt von dem Rabattcode.
Oder auch von Pinterest zum Beispiel. Ganz oft, wenn Sie irgendwas Abwegiges auf Google suchen, machen Sie das mal. Geben Sie einen absurden Begriff ein, dann kommt. Ja,
zum Beispiel Memnosyne.
Memnosyne-Inspirationen kommen dann.
Ja.
Und dann landen Sie auf Pinterest und dann sehen Sie so Schlafzimmer, die so, da ist dann so eine Vase, eine weiße, mit die so geometrische Formen hat, und da sind so vertrocknete Zweige stehen raus. Ja. Ein weißes
oder
Bett.
Oder so ein Wandtattoo.
Ja,
Wandtattoo. Mit einem Schal und einem Stock.
Oder so Makramee.
Makramee.
Makramee-Schleifen mit so einer Zimmerpflanze
oder
drin.
Gibt's ja alles Mögliche.
Ja, also das
oder zum Beispiel so ein Cappuccino mit oben so ein Bild von einem Promi drauf.
Ja.
Wo es dann heißt, es hat mich total inspiriert, Kaffee zu trinken.
Also in Griechenland gab es das noch nicht alles. Da hat man den Kaffee noch gemahlen und auf. Wie trinken die Griechen den Kaffee? Das wissen Sie doch bestimmt, das ist auch Kultur.
Ja, mit Honig und mit Joghurt.
Sehr gut. Also jedenfalls, da ist. Es braucht eine zweite außenstehende Person, um das, ich nenne es jetzt mal in großen Anführungszeichen, wir kommen da gleich noch zu, das Genie, ich nenne es jetzt in großen Anführungszeichen so, um quasi diesen Funken einzuhauchen und dann kreativen Prozess anzukicken.
Ja.
Daher kommt diese Verbindung, die wir heute umgangssprachlich mit Muse haben, dass das so eine Inspirationsgeschichte ist, nicht wahr? Und diese sieben Musen, das war dann vor allen Dingen ein Ding bei den Römern, die haben die besonders gefeiert, sage ich mal.
Ja.
Die sind einfach Allegorien für verschiedene Kategorien von musischen Künsten, Lyraspiel, Drama.
Es gab ja dann auch, bei den Gebrüdern Grimm gab es ja auch die sieben, also die sieben Musen. Schneewittchen, die sieben Musen oder die sieben, der Wolf und die sieben Musen, ist immer eine wichtige Zahl gewesen und die wurden, haben dann auch Namen bekommen, zum Beispiel
Schlaubi, Schlumpf,
Grobi, Elton, es gab dann ganz verschiedene, Pikachu.
Ja, es gab auch Pikachu, damals.
Im alten Rom.
Im alten Rom ist dann leider mit Pompeji untergegangen, aber wir haben es ja ausgegraben und.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. So, also, es was ich Ihnen
diese
sagen.
Diese Geschichten, die bleiben.
Ja, also, jetzt stellen Sie sich vor. Also, Sie haben diese. Ich will gar nicht so lange über die antiken Musen reden, denn die sind eigentlich langweilig. Für unsere Zwecke reicht zu wissen, es gab früher dieses Konzept von Göttinnen, Allegorien, immer weiblich, auch immer so ein bisschen, wie sich Männer vorstellen, dass Frauen aussehen.
Der Male Gaze meinen Sie.
Male Gaze.
Male Gaze.
Ne, die haben dann nichts an, aber dafür eine Harfe dabei als Beispiel. Ja. Und die schauen dann, sind dann haben alle ihre Kategorien, alle ihre Zuständigkeitsbereiche und dann ruft man die so an. Und auch hier ist eine, ich will heute ein bisschen, es geht heute auch ein bisschen um Hierarchien.
Ja.
Ich weiß, es geht Muse und Genie.
Ja.
Das Genie, in Anführungsstrichen, schaut ja hinauf zur Muse, die auf einem Podest steht, im Marmor gemeißelt.
Ja.
Ruft sie an. Also anrufen heißt ja auch, da ist ja eine Hierarchie da. Sie rufen nach oben zu den Göttern oder zu den Göttinnen und rufen die an, gib mir Inspiration. Die Muse
bitte
schickt das zurück.
Ja.
Und ab dem Sturm und Drang.
Ja.
Nicht wahr? Klassik, Goethe, Schiller, all diese Leute, die haben das Konzept wieder ausgegraben, der Muse und des Genies vor allen Dingen.
Ja.
Und da stehen die dann plötzlich auf ganz andere, da passieren ganz andere hierarchische Dinge. Da ist plötzlich das Genie steht plötzlich oben und die Muse steht dann nur daneben und darf zuschauen, darf angeschaut werden, muss sich entziehen, nicht wahr? Um Inspirationen auszulösen und ist quasi mehr oder weniger das Werkzeug des Genies plötzlich, nicht wahr?
Ja,
und
das
wir
passt
haben,
schon zu dem Goethe, ne?
Das passt zu dem Goethe. Das
passt schon.
Ja?
Hauptsache hier, ne? und dann das verarbeiten.
Ja.
Und dann sagen, nee, war ja nur für die Kunst. Ja. Ich hab die Frauen rein dienstlich angefasst.
Ja, jetzt sagen Sie was. Nee. Wenn das der goldgelockte
Goethe, genau.
Goethe
der sagt. Der hat es nämlich gesagt, dass er das gar nicht selbst gemeint
hat. Der hat auch gesagt, dass die jungen Leute gar kein Jimi Hendrix mehr hören.
Ja, der Goethe hat auch gesagt, dass das für ihn, darf heute gar nichts mehr sagen.
Ja.
Ohne scheel angeguckt zu werden.
Ja.
Von Schiller zum Beispiel. Der guckt dann immer so. Und von dem hört man auch nichts dazu zu dem Thema. Ich glaube, der weiß schon, warum er sich da außen vor hält.
Ja, und dann
früher
dann hat er noch ein Buch geschrieben, der Goethe.
Ja, der hat ja einige Bücher geschrieben, ne? Herbstblond, Herbstgold, Goldblond, Gold, der Junge mit den goldenen Locken, mit dem goldenen Blick, mit dem Silberblick.
Mhm.
Und jetzt hat er gesagt, dass er nichts mehr sagen darf. Und dass er die Frauen nur Veronika Ferris zum Beispiel. Und er hatte kein sexuelles Interesse an den Spice Girls. Spice Girl. Er hatte keine.
Also Herr Eisenbart, hören wir noch kurz einen Text und dann wollte ich noch mal ganz kurz über Genie und Muse reden, aber...
Ja, müssen wir ja.
Müssen wir wohl notgedrungen uns das Thema...
Schreckliches Thema.
Ja, es ist eigentlich ganz gut, um ein paar Dinge klarzustellen. Wir hören jetzt erstmal Bastian Kienitz.
Ja, eben.
Apollo und die Musen.
Ja.
Weil wir gerade noch bei den Antiken waren, ne? Auch interessant möchte ich auch mal, weil wir müssen heute über Geschlechterrollen auch reden, ja. Ein bisschen. Wir kommen nicht drum rum.
Ich dachte, es wäre ein Triptychon.
Nee, ist kein Triptychon.
Ah, okay, gut.
Wir müssen über Geschlechterrollen reden, weil die Musen selber musizieren ja auch, ne? Sind ja auch, die meisten haben ja auch was mit Musik am Hut, da kommt das Wort Musik ja auch, wegen den Musen.
Ja, stimmt.
Aber es funktioniert halt nur in diesen griechischen Märchen, wenn Apollo, der Gott, der ihnen quasi übergeordnet ist, nicht wahr, der Chef
ja.
Sozusagen, wenn der dirigiert, ne, der ist immer dabei und der... Das
sehen Sie mal,
ja,
Genie schon wieder, ne?
Genau, hier, das ist ja, da kommt es nämlich her. Ich will da noch tiefer einsteigen in das Thema. Aber jetzt hören wir erst mal Apollo und die Musen und wenn Sie wollen, können wir den Bastian Kienitz La Scapigliata noch danach dazu packen.
Ja.
Das wäre ein gutes Diptychon, das würde funktionieren. Gelesen von... Joachim Zons.
Wirklich?
Ja, er ist da.
Der große Joachim Zons.
Der große Joachim Zons, Schauspieler und Lebemann.
Jockel Zons.
Hat das für uns eingelesen und wir sagen danke.
Wir sagen danke. Wir sagen herzlich willkommen.
Das ungeschriebene Flüstern.
Dieser
Regen.
Tropf, 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 tropf.
Reden ohne Worte, mit dem Augenaufschlag im Frühsommer.
Oder lass es Frühling, Winter sein.
Auf deiner Insel.
Hinterm Horizont.
Das eine Blatt.
Der Stift.
Und das inmitten fröhlich tanzende, sehnsuchtzerreißende Naturschauspiel. Auf der Rückseite des Mondes. Lass uns Blumen pflücken gehen, die ich aus seiner Stille lese.
Hinter den Augen, die ein Meer von sich zeichnen, zeichnet sich stumm eine Stille mit ab. Zwischen Kontur und dem ersten Anzeichen einer Begegnung, die mehr als das sagt, als ihre Lippen zu sagen vermögen. Herbstzeit, ein Blatt auf verblichenem Blatt. Hinter dem Lichtstreu aus Licht und dem Regen eines Gefühls aus den Tiefen der Nacht. Lächelst auch du als Geheimnis dazwischen, wortloses Schweigen, viel mehr noch als das, was ich nicht sage, dein Herz muss es wissen und schaut im Stillen zu den Sternen hinab.
So, ich muss mich kurz korrigieren. Das erste Gedicht.
Hat sich der Fehler
Apollo und die Musen war natürlich gelesen von Verena Schmidt. Das ist jetzt die Schuld, dass ich das hier in meine Liste nicht richtig korrekt eingetragen habe. Da kriege ich im Sand vor Ihnen, Frau Verena Schmidt. Es tut mir leid. Sie warnen es natürlich und nicht Joachim Zons.
Ich dachte kurz, Joachim Zons hätte Kreide gefressen.
Ja, nee, falsch gewesen. Verena Schmidt hat das Gedicht Apollo und die Musen gelesen.
Vielen Dank.
Aber natürlich, es war Joachim Zons. Er war es.
Er war es.
La Scapigliata, ein sehr schönes Gedicht.
Sehr schön, ja. Mit vielen, wo man sich, was einem bekannt vorkommt, wo das kommt.
Ich habe ja gerade erzählt, gerade besonders in Rom hat man die Musen angeschaut. angerufen, hat die sozusagen als zuständig für Kreativität und Inspiration gesehen.
Ja.
Im Mittelalter hat man gesagt, raus mit diesen antiken Konzepten, das ist, passt uns alles gar nicht, wir sind jetzt christlich.
Ja.
Wir haben mit dem nichts mehr am Hut, die sollen das mal unter sich ausmachen da. Wir glauben, dass unsere Haare brennen, so kurz gesagt.
Ja.
Und dann hat man in der Renaissance wieder angefangen, antike Konzepte hervorzukramen und plötzlich war wieder diese Idee von göttlicher Inspiration auch da.
Ja.
Und wie ich gesagt habe, Sturm und Drang, nicht wahr, ist ja auch die Zeit des Originalgenies. Kennen Sie das?
Ja.
Was, das ist ein Originalgenie?
Das ist mit dem, es ist so ein bisschen wie ein Universalgelehrter.
Ja.
Der muss sich da quasi, muss ich da gar nicht inspirieren lassen erst.
Jetzt wird's interessant, weil muss inspirieren. Man hat dann unterschieden, dass das Originalgenie ein Genie ist, ein Geist, ein menschliches Wesen, das aus sich selbst heraus, und jetzt haben wir das wieder, deswegen die Vorrede vorhin, aus sich selbst heraus Werke erschaffen kann und nicht nur nachahmt, wie man das im Mittelalter zum Beispiel gemacht hat. Da war ja künstlerische Perfektion vor allen Dingen Nachahmung und Darstellung von etwas, was es eh schon gab.
Ja.
Und plötzlich im Sturm und Drang und natürlich auch dann in den folgenden Zeiten, auf einmal ist so diese Idee, ja, Kunst muss aus dem Menschen herauskommen, muss ein Original sein, ein genialer Geist erschafft hier etwas. Und da beginnt die Misere der Muse.
Das ist wie mit Pasolini und Uwe Boll. Also Pasolini, der so auch alles selbst geschrieben hat, mehr oder weniger. Und Uwe Boll, der gesagt hat, na, das hat sich als Videospiel schon gut verkauft, dann mache ich da doch den Film draus,
die
120 Tage.
Ja.
Oder hier von zum Sodom. Beispiel Far Cry.
Ja.
Mit Udo Kier, der spielt gar keine echte Figur, sondern was es schon als Videospiel gab.
Ja, Nachahmung.
Nachahmung.
Ja.
Der spielt das gar nicht, der ist das gar nicht selber, sondern der spielt das nach, was ihm ins Drehbuch reingeschrieben wurde. Ist das sowas?
So ungefähr müssen Sie sich das vorstellen, diese Diskussion. Jedenfalls, diese Idee eines Genies, eines Kunstgenies, entsteht tatsächlich erst an dieser Stelle so wirklich. So wie wir es heute kennen. In
Sturm und Drang.
Und jetzt geht die Zeit ja weiter.
Immer geht die Zeit weiter, Frau Meisendrath.
Und wir drehen das Rad ein kleines bisschen weiter.
Die
Klassik kommt, nicht wahr?
So,
da sind da wieder antike Konzepte auch wieder hoch im Gange, aber dann kommt die Industrialisierung auf uns zu, nicht wahr? Und alles wird verwissenschaftlichisiert, mechanisiert auch.
Ja.
Eine mechanische Muse, müssen Sie sich mal vorstellen, das gibt's ja gar nicht. Eine Muse hat ja immer etwas Mystisches, etwas Magisches.
Ja.
Und auch hier können wir kurz über Geschlechterrollen reden.
Gerne.
Ich habe ein Interview gelesen von einer Künstlerin, die auch Musendarstellungen gemacht hat heutzutage. Und die hat ein bisschen darüber erzählt, wie sie so über Musen nachgedacht hat.
Wer war das?
Bettina Eichen heißt sie.
Ja.
Eine Künstlerin, eine Skulpteurin.
Ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße. In diesem Interview hat sie ein paar interessante Punkte genannt, die ich kurz ein bisschen hier herwerfen möchte, Ihnen zuwerfen möchte.
Ja.
Sie hat sich mich zuerst mal gefragt, warum sind die Musen eigentlich alle weiblich?
Ja.
Ist ja schon mal eine gute Frage, weil es könnten ja auch männliche Musen geben.
Sehr gute Frage.
Und Allegorien sind ja prinzipiell immer weiblich. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen, nicht wahr? Also allermeistens sind Verkörperungen von Prinzipien eigentlich immer weiblich.
Ja, warum eigentlich?
Warum eigentlich, ne? Frau Eichen hat gemeint, vor allen Dingen in der Antike, wo diese Allegorien ja auch entstanden sind, waren Erziehung geschlechtergetrennt.
Ja.
Also die Jungs sind mit 6 Jahren, haben einen Speer in die Hand gedrückt bekommen und durften mit dem Papa, sagen wir mal, Phönizier jagen.
Ja.
Zum Beispiel. Und die weiblich gelesenen Menschen wurden mit der Mutter geschickt und die hat aufgepasst und hat denen ein bisschen was erzählt, wie das bei Oma so war, das Leben. Und deswegen hat sich eine Connection gebildet von Weiblichkeit, die eine bewahrende Erinnerungskultur, und Männlichkeit, diese Kraft und Kampf. Das ist ja heute immer noch großes Thema mit den Geschlechterrollen, nicht wahr?
Ja.
Und jetzt ist es ja interessant, wenn Sie mal die Mythologie anschauen.
Ja.
Zum Beispiel die Sirenen, nicht wahr? Kennen Sie alles weiblich konnotierte Figuren, die was Mystisches, was Unerklärliches haben, nicht wahr? Die Unerklärlichkeit verbunden mit der Weiblichkeit, und auch die Musen sind ja auch so etwas, da ist etwas Unerklärliches, nämlich Inspiration. Wo kommt das her?
Ja.
Nicht wahr? Und da erfinden wir jetzt so eine Frauenfigur, weil die ist unerklärlich, nicht wahr? Ja. Aus einer männlichen Sicht ist das Weibliche dann immer ganz schnell so das Mystische und das der Mann enträtseln muss, nicht wahr, Eisenbart? So. Und die männlichen konnotierten mythischen Figuren sind ja oft so Haut drauf Viecher, nicht wahr? Das sind dann so Zyklopen.
Ja. Kyklopen,
Titanen, die irgendwie die Welt auf der Schulter tragen.
Faune. Oder zum Beispiel die der Sphinx.
Ja, die Sphinx.
Das
ist interessant, ne? Eigentlich, der Sphinx ist eigentlich ja nicht so direkt Geschlechter konnotiert.
Ja.
Aber wissen Sie, warum wir heute von die Sphinx die ganze Zeit reden?
Nee.
Wegen Freud, ne?
Wirklich?
Freud, die alte Sau.
Also hören Sie mal.
Passen Sie auf. Freud ist ja so ein bisschen so ein Feindbild bei den Gender-Study-Leuten, gell?
Ja.
Weil es ist ja schon sehr... Er hat ja immer was mit Penissen gehabt, ne?
Penen.
Er hat Penisse gehabt, der Freud.
Vorsicht, hier ist eine Nachmittagssendung.
Es ist ein biologischer Begriff, das dürfen die Kleinen ruhig auch hören.
Ach so.
Freuds Lieblingsmythos war ja...
Genau.
Ödipus.
Ja.
Nicht wahr? Also Ödipus, stellvertretend jetzt der Suchende, der Unglückliche, in die Welt geworfene.
Der Klumpfuß,
der dann... Inzest betreibt.
Der aus Versehen seinen Vater erschlägt.
Und den Vater noch ermordet, nicht wahr? Das hat Freud ja auch sehr gefallen. Und jetzt haben wir diese Szene, wo er vor Theben steht.
Ja.
Und da ist diese Sphinx.
Theben hat man ja früher gesagt.
Und da ist diese Sphinx-Figur. Der Sphinx, die Sphinx. Und die stellt ein Rätsel.
Ja.
Eisenbart, wie geht das Rätsel?
Welches Tier hat am Morgen vier Beine, am Mittag zwei Arme und am Abend drei.
Richtig. Und was macht Freud draus?
Der macht dann daraus, dass er nicht genau weiß, wie die Lösung ist.
Fassen Sie auf, Herr Eisbart. Herr Freud macht die Sphinx zur ganz klaren Frauenfigur.
Ja, warum?
Ja, warum?
Weil
der Mann
nämlich
die Frau enträtseln muss.
Ja.
Und macht aus dem Rätsel von der Sphinx eigentlich die Frage nach Geschlechterrollen, nach Weiblichkeit.
Aha.
Obwohl das ursprüngliche Rätsel eigentlich von einer, sagen wir mal, geschlechtlich nicht zu bestimmenden Figur gestellt wird und über das Leben des Menschen, sogar den Menschen als Tier verortet.
Ja.
Und uns quasi eine Frage über das menschliche Dasein stellt. Und hier beginnt diese Verschiebung. Freud ist Anfang 20. Jahrhundert.
Ja.
Hier beginnt diese Verschiebung, wo man quasi über die Tiefenpsychologie anfängt, dieses Mysterium des Geschlechterkampfes auch so aufzubauen.
Okay.
Und dann beginnt es plötzlich Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris und in Wien. Was passiert da? Da treten die neuen Musen auf.
Aha.
Plötzlich passiert nämlich etwas.
Nicht mehr sieben, sondern neun. Die neuen Musen.
Plötzlich passiert etwas, Herr Eisenbart, nämlich die Musen sind nicht mehr nur mysteriöse, göttliche Figuren, sondern plötzlich sind die Musen tatsächliche Menschen, die diese Rolle zugeschrieben bekommen.
Mit einer Visitenkarte.
Einer Visitenkarte. Und damals war es ja
die
so...
Die kann man richtig anrufen. Also, weil da gab es ja damals schon Telefonapparate.
Ich rufe die Salome noch schnell an.
Ja.
Die soll noch Eier mitbringen.
Vermittlung. Können Sie mich bitte mit der Muse X... verbinden? Ich weiß jetzt nicht genau, wie die hießen.
Genau, aber merken Sie, es gibt eine Verschiebung dieses ganzen, dieses mystischen plötzlich ins Reale, weil man ja in einer entzauberten Welt, nicht wahr? Max Weber, entzauberte Welt. Wir leben in einer entzauberten Welt und dieser Zauber ist jetzt nur noch in personalisierter Form da und plötzlich geht es sehr viel um männliches Genie, hatten wir gerade. Das Genie ist auch eine Art Emanzipation von diesem Göttlichen, nämlich der Mensch schafft, in diesem Fall der Mann dieser Zeit, und er braucht ein weibliches Gegenstück, was die Inspiration liefert und was ihm quasi zu ihm gehört, nicht wahr? Das ist Anfang 20. Jahrhundert diese Verschiebung.
Das finde ich sehr interessant. Sehr, ich habe nur noch nicht genau verstanden, warum das dann mit Gender plötzlich was zu tun hat.
Ja, ja.
Also das habe ich jetzt noch nicht...
Also ich habe es leider nicht ganz stringent erklärt. Es findet seit der Antike ist diese Zuschreibungen der Rollenbilder, nämlich dass der Mann stark ist,
ja,
kämpft,
ja,
sich aber nicht um die Erinnerung kümmern muss und auch nicht kann.
Ja.
Es wird auch immer eine Unfähigkeit dabei hinzugefügt. Okay. Also die Erinnerung ist etwas, was die Rolle Mann nicht erfüllen kann, die kulturelle Erinnerung, und plötzlich ist es was Mystisches, was entschlüsselt werden kann, was nicht erklärt werden kann, und fällt somit dem Frauenrollenbild zu,
ja,
die ja das Gedächtnis ist und deswegen für den Mann nicht entschlüsselbar ist.
Ja.
Und da beginnt es in der Antike und überträgt sich über die vielen Jahrhunderte,
ja,
bis man plötzlich dabei landet, dass der Macher Mann ist und Kunst schafft und die Frau quasi das Objekt, was angeschaut werden kann, was sich auch entzieht, nicht wahr? Diese personifizierten Musen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie nicht so richtig zugänglich sind,
ja,
sich entziehen, und diese Rollenverteilung, die konnte damals nicht gedreht werden. Es war ganz schwer, eine weiblich gelesene Person zu sein und sich einen Namen als Künstlerin zu machen,
ja,
wenn man nicht eigentlich eine Muse war.
Ja.
Und die Muse war quasi geduldet und die Muse hatte Zugang zu diesen
Künstlern. Also wenn man in der Factory zum,
ja,
Beispiel immer war,
ja,
dann aber das falsche Geschlecht hatte, dann war man da maximal als Muse,
genau, geduldet. Und viele Künstlerinnen, wichtige Künstlerinnen, zum Beispiel Merit Oppenheim, wenn, ja, Sie, ich weiß nicht, ob Sie kennen.
Kenne ich nicht, das ist ja das Problem.
Ja. Das ist oder ja Clara Schumann ist auch so ein Fall,
ja,
die war ja auf dem 100-Mark-Schein drauf.
Das war ja die Frau von Johannes Brahms. Stimmt es?
Ungefähr. Die haben sich ja, die mussten sich ja quasi in die Musenrolle drängen lassen,
ja,
um überhaupt kreativ Zugang zu diesen kreativen, das waren ja damals so Salone, nicht wahr? Da geht man dann ins Wiener Kaffeehaus, da trifft sich dann Klimt mit
Kandinsky
oder Schiele.
Das ist ja auch was mit Kandinsky und Gabriele Münter.
Ja.
Der immer im Schatten da,
ja,
drin war.
Und in dieser Zeit, in dieser Jahrhundertwendezeit, gibt es sehr, sehr viele solche Geschichten von Frauen, die selber kreativ gearbeitet haben,
ja,
und auch, ich glaube, man kann es mit Fug und Recht sagen, sehr oft auch qualitativ sehr hochwertigen Output hatten.
Ja, sogar besser waren vielleicht.
Unter Umständen. Und deren Stil sich dann auch wieder in ihren, ach, Anführungsstrichen, Genie,
ja,
wiederfindet. Ja. Also es hat quasi eine Beeinflussung stattgefunden, die aber selbst sich nicht den Namen als Künstlerin gemacht haben, sondern ausschließlich als Muse,
ja,
überhaupt in die Kunst gekommen ist als Frau.
Ja, in die Kreise.
In die Kreise, weil früher war es ja auch sehr stark konzentriert auf bestimmte Städte, nicht,
ja,
wahr? Die wichtigsten Künstler in der Welt haben sich in
Wien... Zum Beispiel
in
Würzburg.
Und in diesem Kreis hatten damals auf jeden Fall Frauen fast nur als Liebschaft oder als Muse oder ebenso als Figur als begehrenswertes Objekt, um es fast schon sozusagen,
ja,
Zugang. Ich war, und das haben sich auch viele.
Twiggy zum Beispiel.
Twiggy?
Twiggy.
Ja?
Zweigi. Wollen wir einen Text hören?
Wir wollen gerne einen Text
jetzt
hören.
Ging hier
aber jetzt habe ich Ihnen das jetzt ein bisschen
erklärt,
vermittelt mit den Geschlechterrollen,
ja,
und der Mystik.
Also,
und das ist quasi.
Das habe ich schon verstanden,
ja?
Aber warum dann plötzlich der Freud, dass da draußen eine Frau gemacht hat, einfach nur damit man denkt so, ah ja, Frauen, die sagen Sachen, die Männer nicht verstehen.
Ja, beim Freund ist ja alles immer Neid, ne?
Freund.
Penisneid.
Ist Neid.
Ist Neid eigentlich, ne?
Freund ist Neid.
So, wir hören...
Neid of the Proms.
Wir holen, ich finde, es passt jetzt ganz gut, den Text von Pola Ruin, einen der beiden Texte, Musenflagge.
Ja.
Darf ich den mir wünschen, Herr Eisenbart?
Sie dürfen.
Hat uns, Sie haben die Einsendung entgegengenommen. Wollen Sie Grußworte formulieren?
Nein, ich wollte einfach nur sagen, es war ein Zufall, dass dieser Text jetzt heute da ist, oder ein glücklicher Umstand, denn Pola Ruin hatte uns versprochen, dass bald ein Text kommt.
Ja.
Und dann hat sie mich im Fernsehen gesehen. Und dann hat sie gesagt, Moment mal, da habe ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Die Person kenne ich.
Jetzt, wo Sie berühmt sind?
Ja, jetzt... Da möchte ich von dem Ruhm doch auch was abhaben. Und dann hat sie den Text geschickt. Und da habe ich
Zugang zu
mir gedacht, das war zwar nicht die Absicht,
ja,
aber es ist schön. Schöner Nebeneffekt.
Gut, da sind zwei Texte eingekommen.
Ja. Wollen Sie beide hören?
Ja, können wir
haben
machen.
Haben Sie auf die Uhr geguckt? Wir haben,
das, ja, hab dann hören wir beide. Gewusst. Aber dann hören wir bitte zuerst die Musenflagge und dann die Muse von Pola Ruin.
Ja. Aber wir können die auch mit rüberziehen in die nächste Stunde. Aber nee, ist schon bald soweit. Nee,
passt schon. Wir haben ja noch ein paar Texte und wir haben ja auch noch ein bisschen, wir müssen auf jeden Fall noch über Aura sprechen. Das passt ja auch trefflich,
sehr
dass
gut.
Wir dann jetzt gleich den Announcement machen können, was also, Jugendwort des Jahres geworden ist.
Ja. Also grämen Sie sich nicht, wenn Sie uns einen Text versprochen haben und dann doch vergessen oder dann doch gesagt haben, naja, gibt auch Wichtigeres grad. Sie müssen kein schlechtes Gewissen haben. Wir freuen uns, wenn Sie einen Text für uns haben.
Ja.
Auch für die nächsten Sendungen. Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Wo wohnt Polaruin? Wissen Sie das?
In Nürnberg.
In Nürnberg. Viele Grüße nach Nürnberg. Ins schöne Nürnberg.
Tatsächlich hat jemand mal "Du bist meine Muse" zu mir gesagt. Aber eigentlich ist das doch nur ein sauber blasiertes und überkandideltes Schatzi, wenn wir ehrlich sind. Also man kann zumindest rausfinden, ob es das ist. Weil Muse ist ja so ein großes Wort, so dass man unbedingt und dringend diese anhaftende Großwahn-, Arzi-, Lack- und Glitzerschicht davon abkratzen muss, um zu sehen, was bleibt. Das geht auf einem Weg gut, den kenne ich. Dazu müsste man zum Beispiel schrecklich viel fragen. Hey, wow, wie kommt's? Was inspiriert dich an mir? Welche Situation? Oder meinst du gar doch mein Aussehen? Oder? Und der Kontext spielt mit rein. Wie es gemeint ist konkret? Wo der andere drin ist? Ist das Gegenüber kunststudierend oder schreibt und macht Musik? Oder findet einfach, dass ich den Alltag besser mache und man sich was abgucken kann? Eine praktische Muse. Das wäre was. Es wird aber gefälligst nicht danach gefragt. Das sei ein Fauxpas. Der Mensch, insbesondere der Weibliche, soll das hingebungsvoll geehrt annehmen. Zerstört ja wohl voll im Moment. Ein Tipp, falls dir das passiert, da weißt du sofort, dieses Kompliment ist leider wie eine frische Erdnuss, wo die zweite Nuss drin fehlt, wenn du die Schale zerbrichst. Und die verbleibende Nuss ist eh trocken und schrumpelig und schmeckt gammelig. Wenn es dir dann aber erklärt wird, warum du Musik bist, vielleicht noch mit freudigem Blick, ja, dann ding, 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 nicht weiterlesen und vergiss das davor. Egal, was dann übrig geblieben ist von dem ganzen Muse-Sein, war so eine Art Pappröhre, in der mein Körper Kopf voransteckte, aus der ich dann langsam Richtung Licht rausgekrochen bin. Das ging nur, weil jedes weitere Genervtsein und jeder abfällige Blick hat die Pappe aufgeweicht, das Aalglatte aufgelöst und da konnte ich mich reinkrallen. Ankommen tut erstmal weh. All das Licht und die Dinge auf dem Weg und das Leben, das weitergelaufen ist, ganz viel ohne einen. Ich würde sogar sagen, ich war noch eine Weile drin in der Pappe, als der Musensalbaderer schon weg war. Obwohl auch viele Freunde mal geklopft haben von links und rechts. Die Pappe ist halt dumpf und der Glitzer war eben noch da. Aber immerhin war sie nicht aus Beton, mein lieber Scholli.
Und die Ernsthaftigkeit deines Blicks, wenn du eine Melodie ersuchst, die deine zu werden. Und die Art, wie der letzte Ton, den du anschlägst, als ein sanfter, hoher, bebender ausläuft wie eine Signatur. Und das Kräuseln deiner Lippen, unbemerkt wie unfiltriertes Wurzelwerk, zeugt es von Leid und Biegsamkeit der Jahre. Und das Echo deiner Finger vibriert guttural im Klangkörper, dem hölzernen wie dem Blut durchströmten. Und das Dunkel fließt aus deinen Fingern, das Fragile bebt wie ein Zwerchfell, die Verzweiflung weint im Hohlkörper und das eherne Metronom pocht.
Wer ist noch gestorben? Wen haben Sie noch?
Maggie Schmidt.
Ah, die Schauspielerin?
Ach ja, die, genau, mit den Gonnegel.
Ja, Gonnegel. Yes.
Machen wir für die.
Gonnegel und aber auch nicht vergessen Downton Abbey.
Downton Abbey. Die durchaus flößende Lady Violet Crawley gespielt.
Crawley.
Ebenso überzeugen konnte sie 1934 in Ilford bei London geborene Schmidt in der Komödie Sister Act.
Hey,
die Schauspielleistung hat sie auch mitgespielt. Filme,
na klar.
Die besten Jahre der Mist John Brudde und das verrückte California Hotel mit einem Oscar prämiert. Die frühere britische Königin Elisabeth II. Verlieh 1990 per Ritterschlag den Friedensorden Dame, das Pendant zum Ritter.
Dame.
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 Das ist halt Dame.
Dame Maggie Schmidt.
Dame McGonagall. Die schaut auch sehr sympathisch aus auf dem Foto hier.
Die haben sich jetzt ja wieder zusammengerauft, ne? Die McGonagall-Brüder. Gehen jetzt wieder auf Tour nächstes Jahr.
Ohne
Blur.
Maggie Schmidt.
Blur sind wieder da.
Ja! Wer hat es...
Liam und...
Nach so vielen Jahren Streit sind Blur endlich wieder... Haben noch ein Album.
Ja.
Sie machen es, sie wollen es nochmal wissen.
Sie wollen es nochmal wissen. Der Schlagzeuger war Politiker, ich glaube für die... im britischen Parlament.
Ja.
Tatsächlich. Von Blur.
Ja.
Ich glaube, der ist
für die ÖVP.
Für die... Und jetzt wollen Sie es nochmal wissen.
Jetzt wollen Sie es nochmal wissen. Sie schreiben wieder Hymnen, Herr Eisenbart, ja. Sie schreiben wieder Hymnen.
20 ausverkaufte Wimbledon-Stadien voll.
Wir singen jetzt erstmal für Margaret Schmidt. Es war so klar. Sag ich auf Deutsch wahrscheinlich, ne?
Ja, gewiss.
Heute ist der Tag, ich werf's zurück zu dir. Die Tür bleibt verschlossen, Trolle auf dem Damenklo. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen haben. 10 Punkte Abzug für Gryffindor. Herr Töpfer, jetzt... Reißen Sie sich mal zusammen. Wir wissen, Sie haben Geld auf der Bank. Ich glaube nicht, dass ich es gesehen habe. Ich war eine Katze zu dem Zeitpunkt. Aber auch die haben Augen. Sie können mich nicht verscheißern. Ach so. Sie können mich nicht. Sie müssen im Chor. Sie sind ja jetzt der Bruder.
Ach so.
Machen Sie mal ein Refrain, irgendwas Hymnisches. Das muss eine Hymne für eine Generation sein.
Okay.
Mhm.
Also soll ich nicht so weiterspielen?
Doch, gerne, aber halt ein bisschen summen oder irgendwas, irgendwie so Worte, so, dass das so einen Chor-Effekt hat. Ich möchte gerne so ein bisschen Hymne haben.
Ah ja, okay.
Ja.
Dann machen Sie nochmal, ich spiele noch einmal, ja. Und dann gehen wir in den Refrain.
Also eine Strophe noch und dann...
Nee, ich mach nochmal 4 Takte.
Ja, okay.
Nochmal.
So ungefähr.
Ach so
ungefähr. Dass die so ein Huu machen.
Aber sie wollten noch was. Ach so.
Ja.
Einfach mal.
Irgendwas, ein Wort und dann gehut. Und dann kann ich drüber. Verstehen Sie, dann hat das was von einer Hymne.
Ach so, aber können Sie mir das Wort sagen? Ich kann ja nicht Hut sagen, oder doch?
Na,
der sprechende Hut.
Der Hut ist doch gut.
Ja, gut.
Ich trage einen samtenen grünen
Hut.
Und meiner kann auch sprechen, mein super
Hut.
Er ist spitz, er läuft zu konisch, mein
Hut.
Ich liebe ihn, er steht mir gut. Heute ist der Tag, schnallen Sie Ihren Besen. Eine Eule mit einem Brief ist heute Morgen bei mir da gewesen. Es stand drin, dass sie, weiß ich nicht, als Kind empfangen wurden. Die Muggels, die räumen schon ihre Schrankwände aus. Da leben sie dann ihr Leben lang und ich hol sie dann da raus. Der Hut, der weiß nicht, wo sie hinstecken soll und schmatzt nur selbstzufrieden. Denn es handelt sich um meinen... Teilt sie ein in Gut und Böse, mein... Ja, die einen sind schlau, die anderen sind ganz schön doof.
Er sagt ihnen, in welches Haus sie gehören, welche Klasse mein. Er ist so klasse da. Alle Kinder wollen ihn aufsetzen und dann sind sie enttäuscht vom. Was hat er zu sagen? Er teilt sie ein in gut und schlecht mein. Es ist eine einfache Gesellschaft, in der wir leben. Alles spricht mein. Er sagt ihnen, wo sie hingehören, wo sie hinkommen werden. Ist doch ein super. Vom Modisten gefertigt, über 13 Stunden. Hut. 10 Punkte. Der Ball, der flitzt vorbei. Wir tragen ihn, wir wissen nicht wieso. Es liegt dran, dass ZauberInnen immer haben ein Stück namens Hut. Ach ja, es ist so einfach, Fantasy-Geschichten zu schreiben. Man braucht eigentlich nur einen. Und so einfach ist die Welt. Danke. Es ist gut. Es war ein schönes Lied. War nicht. Also mir hat es Spaß gemacht, Herr Eisenbart. Es war super.
Ja, sehr schön.
Ich bin sehr auch sehr schön. Dankbar über Ihre die Wahl Ihres Wortes. Ich glaube, wir können gleich nochmal einen Text hören. Wir haben ja noch gut Texte. Hören wir mal nochmal ein Zwiegespann. Nochmal David Tergin, David Tergin im Doppelpack, gelesen von Verena Schmidt, beides. Muse und Papier. Und auch das ist wirklich ein Diptychon. Da hat sich Herr Tergin hat gemerkt, dass wir die Gedichte immer nacheinander abfeuern von ihm. Und jetzt reagiert er drauf in seinem Schreiben. Also es findet hier eine gegenseitige Befruchtung, möchte ich fast schon sagen, statt. Weil Herr Tergin antizipiert schon, dass wir sie hintereinander wegspielen. Und jetzt spitzen sie die Öhrchen und passen auf. Denn diese beiden Gedichte.
Und das ist das, was wir in 6 Jahren Eisenbahn und Meißendraht erreichen wollten, dass sie ihre Arbeit von uns inspirieren lassen, von unserem Moderationsstil.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut.
Machen David Sie Tergin, so weiter.
Muse, David Tergin, Papier.
Das weiße Papier. Und keine Idee. Keine Muse. Vor mir die kahle Wand. Nicht ein Wort oder eine Silbe. Das weiße Papier bleibt weiß. Aber vielleicht klappt es später noch. Und ich schreibe. Der Einfall ist plötzlich da. Worte und Silben, ich tauche hinein. Tanze in Gedanken. Ich höre Musik von Erik Satie. Bilder ziehen an mir vorbei. Inspiration, die Muse flüstert leise. Und ich schreibe.
Ich hatte ja vorhin Merit Oppenheim,
ja.
Kennen Sie nicht diese Tasse aus Pelz? Kennen Sie die?
Nein.
Merit Oppenheim ist eine surrealistische Künstlerin, die sehr produktiv war.
Ja.
Und die hatte erst eine Musenrolle. Die war mit Marcel Duchamp kurz zusammen.
Ja.
Mit Man Ray.
Ja.
Max Ernst, die ganzen Großen.
Die alle mit 3 Buchstaben.
Richtig.
Man, Max.
Und aber interessant, ich habe mich letztens ein bisschen mit ihr beschäftigt.
Marcel.
Die hat eine ganz interessante Art, über Inspiration nachzudenken auch, weil ihre Kunstwerke sind oft so Ideen, so Einfälle, die sie einfach zu Papier bringt.
Ja.
Eben zum Beispiel hat sie irgendwann angefangen, einfach alles mit Pelz zu bekleben.
Ja.
Und hat so Schmuck auch mit Pelz beklebt, weil sie gemeint hat, der Pelz.
Sie müssen aufpassen, wenn Sie Pelz sagen, müssen Sie ein bisschen am Mikro vorbei
pelzen. Pelz, also ihr bekanntestes Werk ist so eine Porzellantasse, die mit Pelz beklebt ist.
Ja.
Das wirkt dann surrealistisch, weil man erwartet natürlich kein Pelz an der Tasse.
Ja.
Und es hat natürlich auch ein Kontrast zwischen dem kalten, harten Porzellan und dem weichen, fast schon erotischen Pelz, nicht wahr? Und das, ich finde es interessant, dass eine Person, die in so einem Musenkontext gesehen werden kann, die ja quasi von in diesem klassischen Rollenverteilungsbild dann immer die Inspirationsquelle sind und das große Genie brauche meine Muse, um mich zu inspirieren, sonst kann ich nicht arbeiten.
Ja.
Aber die Muse, die dann zur Künstlerin wird, hat so eine ganz
pragmatische Sicht auf Inspiration, weil Merit Oppenheimer hat gesagt, bitte fragen Sie mich nicht zum 100. Mal, wie ich auf diese Idee mit diesem Pelz und der Tasse gekommen bin. Es war halt einfach eine blöde Idee, die ich hatte, und ich habe es dann einfach gemacht. Und da sehen Sie, wie unterschiedlich die Verständnisse von Inspiration sind.
Ja.
Frau Oppenheim hat halt einfach gemacht und hat sich halt einfach, fand es halt einfach spannend, diese beiden Materialien zu kombinieren, und hätte niemals, also hat sich verwehrt explizit dagegen, so diese Geschichten von, wie sie jetzt auf Ideen gekommen sind oder wie Ideen zu ihr kommen oder so, sondern einfach, nein, es ist mir halt einfach eingefallen und habe ich das einfach gemacht. So, denken Sie mal darüber nach. Ist doch spannend, oder? Und dass in dem Fall auch sie die Macherin ist und das Genie dieses verkünstelte, mystifizierende an sich hat eigentlich, also die Männerwelt, die dann sagt, ich brauche dieses Mysteriöse,
ja,
ist ja auch interessant. Ist doch mal, kann man doch mal sacken lassen. Lassen Sie die Leute doch auch mal nachdenken.
Ja, von mir aus.
Sehen Sie.
Sie haben recht.
Sehen Sie, es geht doch.
Was wollen wir jetzt hören?
Weil wir gerade in diesem 20. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert Muse-Ding drin war, da hat uns Carsten Stephan auch ein hinterlistig schwarzhumoriges Gedichtlein eingesendet. Malevich-Modell Mascha heißt es und ist auch gelesen von Verena Schmidt. Das passt hier wie...
Malevich, oder?
Malevich. Naja.
Kann man sagen, wie man will.
Ist eh falsch.
Als richtig geschrieben, aber es ist von uns interpretiert.
Es geht um die Muse von
Sie können
Malevich.
So sich jetzt anhören, wie Sie möchten.
Achso, ich sollte es noch, das hat der Carsten Stephan, ist ganz speziell manchmal, weil er sendet uns Moderationshinweise ein.
Ah, sehr gut.
Und er hat mich gebeten. Dann
mache ich jetzt mal den Hintergrund.
Das muss ich jetzt kurz, muss ich jetzt kurz noch einschieben, bevor wir das Lied, wollte ich schon sagen, bevor wir das Gedicht hören. Sie kennen Malevichs bekanntestes Stück?
Ja.
Und? Beschreiben Sie mal.
Helfen Sie mir mal ein bisschen.
Also passen Sie auf. Ja, ich helfe Ihnen mal. Soll ich Ihnen den Titel verraten?
Ja.
Schwarzes Quadrat auf weißem Grund.
Ah ja, genau.
Beschreiben Sie das mal. Also es handelt sich um einen Malevich, ganz wichtiger Futurist auch, und hat die Kunstwelt umgewälzt, fast schon mit diesem, hat zuerst sehr expressionistische Bilder gemacht, zum Beispiel oft so realistisch-expressionistische Bilder von ArbeiterInnen auf dem Feld, so anonymisiert, ohne Gesicht, also sehr viel mit Reduktion gearbeitet, und irgendwann, Sie kennen dieses Phänomen, wenn Sie reduzieren und reduzieren und reduzieren, irgendwann bleibt nicht mehr viel, und er war dann plötzlich an dem Punkt, dass er Schwarzes Quadrat auf weißem Grund gemalt hat und was nichts anderes ist als eine Fläche schwarz. Einfach ein schwarzes Bild, und von diesem schwarzen Bild handelt das Gedicht. Bitte.
An der großen Schönheit Maschas hat ein jeder sich ergötzt, und Malevich hat sie schließlich auch perfekt ins Bild gesetzt. Er holt sie vom Rübenacker, sie posiert im Atelier, Perlenohrring nur am Leibe, so entstand auch dies Porträt. Und bald kam es, wie es musste, zwischen Maler und Modell, war modern auch Herr Malevich, hier blieb er traditionell. Was der Meister in ihr sehe, fragt verliebt sie ihn zuletzt, er verwies auf sein Gemälde, und das hat sie wohl verletzt. denn sie nahm ein Hackebeilchen, Herr Malevich ward ganz klein und ging in die neue Phase des Gulasch-Futurismus ein. Ja, der Mascha-schwarze Seele zeigt das Bild hier absolut. Bloß Banausen finden's einfach, nur quadratisch praktisch gut.
Ich möchte ein Follow-up machen. Achtung, Follow-up-Alarm, Achtung! Follow-up-Alarm, Follow-up-Alarm! Wir haben ein Endorsement gemacht, Sie waren ja skeptisch, Sie haben gesagt, das dürfen Sie machen, das ist Wahlbeeinflussung.
Ja.
Weil langenscheid.de/jugend-des-wort-des-jahres-2024
ja.
Habe ich gesagt, machen Sie es auf, liebe ja. ZuhörerInnen, und wählen Sie, weil es geht um alles.
Ja.
Herr Eisenbart, wir haben es geschafft, es ist Aura geworden.
Sie haben Wahlbeeinflussung gemacht.
Wir haben gewonnen. Das Jugendwort des Jahres 2024 ist Aura, Herr Eisenbart.
Sie haben Wahlbeeinflussung gemacht.
Wir haben es alle geschafft. Auch danke, liebe ZuhörerInnen, dass Sie endlich Kultur groß geschrieben haben im Langscheid.
Das wird uns um die Ohren fliegen. Da kommt jetzt bestimmt ein BLM.
Das machen wir jetzt jedes Jahr, Herr Eisenbart. Wir geben jedes Jahr Empfehlungen für Jugendwörter aus und wir gewinnen immer. Wir hätten Gommelmode verhindern können.
Ja.
Sehen Sie?
Stimmt.
Hätten wir uns mal
früher... Ist Gommelmode geworden?
Ja, also das war vor 2 Jahren oder so.
Oh Gott.
Gommelmode ist ja nicht gut. Aber Aura ist super, oder?
Das benutzt auch niemand.
Das ist, ja, das hat irgend so ein Streamer hat gesagt, Gomme, hat gesagt, wir machen jetzt das.
Gommelmode ist, wenn der schießt, dann sagt er mal, jetzt gehe ich in den Gommelmode.
Genau.
Und dann hat irgendeiner von seinen ZuschauerInnen
auf Reddit
das eingegeben.
Ja, und die haben sich auch abgesprochen. Auf Reddit haben die gesagt, wir wären jetzt alle.
Auf Subreddits?
Ja.
Welche Subreddits?
Gommelmode.
R/Gommelmode.
Ja. Und
auch
wenn die das machen,
slash Aura.
Die machen das alle.
Ja.
Ne? Die großen Streamer, die sagen, wir wollen Jugendwort, haha, ich denke mir ein Wort aus und dann wählen wir das alle. Und nachdem das niemanden interessiert, was das Jugendwort wird, nur die Medien, die danach schreiben, nachdem die Wahl schon längst vorbei ist, kann man das voll leicht gewinnen.
Ja, das sagen sie jetzt, weil sie gewonnen haben.
Ja, eben. Voll leicht gewesen. Ich habe nur im Radio gesagt, bitte wählen Sie alle, und alle haben gewählt.
Sie tun jetzt so, als hätten sie den Cheatcode dafür herausgefunden oder gar geschrieben.
Ja, genau.
Ist das so?
Ja, habe ich gemacht.
Haben Sie gemacht?
Sehen Sie doch, hat doch funktioniert.
Können Sie auch den Vogel des Jahres beeinflussen? Können Sie machen, dass die Feldleiche zum 3. Mal gewinnt?
Das ist Eichhörnchen.
Eichhörnchen, Vogel des Jahres, 25. Mhm. Na gut, da schauen wir mal, was wir für Sie einfällt.
Eisenbart, und die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, diese ganzen, wir können, Unwort können wir machen.
Ja.
Jugendwort, Boomerwort gibt's auch, habe ich gesehen.
Boomerwort, ja.
Baum.
Bundestagswahl. Ja, wir können auch noch, in anderen Ländern können wir auch noch Einfluss nehmen. Ja.
Sehen Sie, Herr Eisenbart, die
zum
Macht.
Zum Beispiel Österreich ist
vorbei. Österreich ist ein bisschen schwierig. Weil
da
Österreich,
hätten wir mal.
In Österreich kann nur der Präsident sagen, wer Kanzler wird. Das ist interessant, oder?
Van der Bellen.
Van der Bellen kann sagen, ich will nicht, dass du Kanzler wirst, dann wird er nicht Kanzler. Finde ich auch spannend eigentlich. Das
ist ganz gut.
Das könnten ist ein wir hier auch gebrauchen.
Wie das, was Sie sich ausgedacht haben. Nur anders.
Jedenfalls, ich wollte nur kurz...
Ganz anders.
Ich wollte nur kurz in die Aura reden, Eisenbart. Ein Begriff, nicht wahr? Ein wunderschöner Begriff. Wenn das die Jugendlichen benutzen, dann sagen sie sowas wie, ich komme in den Raum, ja, der hat gleich Insta 1000 Aura.
Ja, warum? Was heißt
das? Weil zum Beispiel eine weiße Vase aus geometrischen Formen drin steht, wo verdorrte Zweige drin stecken, sagen sie, kenne ich von Pinterest. Instant plus 100 Aura.
Ach so, es hat mit Pinterest zu tun.
Zum Beispiel.
Ja.
Kann aber auch sein, dass sie stinken zum Beispiel.
Minus Aura.
Dann kriegen sie minus 100 Aura. Zum Beispiel. So funktioniert das.
Ist es von Pen and Paper?
Ja, es ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen wie Pen and Paper. Ne,
so, wo, total verskillt.
Ja. Da haben sie sich verskillt, sie haben gar keine Aura.
Komplett verskillt. Ja. Ich habe meine komplette Aura in Taschendieb reingesteckt.
Nee, Aura ist dann quasi ein Parameter.
Ja, ich weiß schon, aber die Punkte, die ich in Aura hätte stecken sollen, die sind jetzt in Taschendieb.
Ach so, ja, da können Sie überhaupt nichts mehr anfangen, die ganze Zeit Taschen.
Nee,
ich habe nur Taschen, weil ich immer Taschen klaue.
Ich spiele in einem Dungeon, wo überhaupt keine Taschen sind. Ja. Zum Beispiel. Das
ist total verskillt.
Aber ich könnte Aura brauchen.
Wegen der Skelettkrieger, die da kommen.
Ja, ich könnte überreden. Zum Beispiel mich nicht zu töten.
Ja.
Komplett verskillt.
Ja.
Minus 9000 Aura.
Genau. Erstmal, so funktioniert Aura. Aber eigentlich geht es ja darum, eigentlich ist ja Rilke, ne? Aura ist ja eigentlich von Rilke.
Von Rilke?
Also nicht von Rilke, aber Walter Benjamin hat ja gemeint, das Kunstwerk bildet auch eine Aura ab. Und er nimmt hier das Gedicht Spaziergang von Rilke. Kennen Sie das?
Noch nicht.
Schon ist mein Blick am Hügel, dem Besonnten, dem Wege, den ich kaum begann, voran. So fasst uns das, was wir nicht fassen konnten, voller Entscheidung aus der Ferne an. Das ist die Aura, die fasst uns quasi aus der Ferne an. Das ist etwas, das ist ganz schwer in Worte zu fassen, wenn Sie an...
Wie so, eine Inspiration
ja, Sie oder machen was? Einen eben. Es ist nah dran, es ist ja das Interessante. Es
kommt von woher, wo man es nicht beeinflussen kann.
Also passen Sie auf, Sie, genau, Sie laufen durch eine Landschaft und da ist die Sonne, dann wiegen sich die Zweige im Wind, nicht wahr? Und es ist einfach was anderes, wenn Sie diesen Moment wie ein Foto aufnehmen.
Ja.
Sie haben nicht alles abgebildet. Dieses etwas, was das in einem bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Gefühl zusammenpinnt, sozusagen. So fängt Walter Benjamin an.
Ja.
Aber im Kunstwerk, im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, geht es eben auch viel darum, dass ein Bild selbst eine Aura hat, aufgrund der eigenen Geschichte, die das Bild hat, aufgrund der Aura des Künstlers auch, die sich überträgt auf das Bild, das er malt. Und durch Reproduktion, sagt Walter Benjamin, wird die Aura auch reduziert.
Also jetzt so klassisch zum Beispiel Wanderer über dem Nebelmeer von Friedrich
Marx,
Kaspar von David.
Ja.
Der zum Beispiel, den gibt es jetzt ja auf einer Tasse zum Beispiel.
Ja.
Oder auf einem Kissen.
Ja.
Oder auf einem Kissen als Motiv auf einer Tasse. Und dann, wenn Sie sich das anschauen und aber das Original mal angeguckt haben, da ist ein Unterschied von Aura.
Ja.
Es kann ja dasselbe Bild sein.
Aber oder es gibt ja, Kunstfälschung ist auch interessant.
Ja, Beltracci.
Zum Beispiel Beltracci oder auch, es gab ja auch Kunstfälscher, die dann zum Beispiel, weil die Nazis, ne, die großen, die Göring und wie sie alle heißen, Himmler.
Ja.
Nicht wahr, diese ganzen Schweine,
Wichse,
die da, die sich ja dann untereinander auch gar nicht so gut konnten, ne?
Nee, die konnten die haben sich, ja gar nicht.
Wussten sie das? Die haben ja immer Kunst geklaut.
Kein hochbekommen.
Die haben immer Kunst geklaut, ne?
Gegenseitig.
Haben sich schön die Kunstwerke immer abgegraben.
Ja.
Und dann haben die zum Teil angefangen, ihre Truppen, also sie hatten ja immer so ein paar helfende Hände, und sich das dann so gegenseitig wegzuschnappen, dann wer die Kunst bekommt am Ende, wer die größere Kunst, weil jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind irgendwie in diesem Nazi-Machtapparat ganz oben mit dabei.
Ja.
Was wollen Sie noch haben? Und dann sind die nämlich nach Aura scharf. Die wollen Originalstücke haben.
Ja.
Und dann gab es tatsächlich Leute, die Kunstfälschungen denen angedreht haben.
Ja.
Die stehen dann vor dem Bild und sagen, diese Aura dieses Bildes.
Plus 100 Aura.
Und eigentlich ist es eine Fälschung nämlich. Und dann sehen sie, die Aura spielt eine Rolle. Weil die Aura sieht man nicht. Und die Aura kann auch eingebildet sein. Also das ist nicht, es ist eine
feste Größe. Und deswegen haben die Nazis den Krieg verloren?
Genau, Herr Eisenbart.
Weil die Aura
Nein, was ich sagen will ist, sie können sich die Aura eben auch einbilden. Das ist das, was ich sagen will. Das ist nicht eine feste Größe, die an ein Bild gepappt ist, sondern es ist eine Einbildung. Es ist etwas, was das Bild mitbringt, aber was quasi auch eingebildet sein kann.
Ja.
Wenn man sich vorstellt, wie Picasso da den eigenen Pinsel drüber geführt hat.
Das ist ja wie, wenn Sie jetzt hier in Nürnberg am Dutzenteich stehen. Und dann auf dieses Gebäude gucken und sagen, Mensch, die Römer, die haben ja allerhand toll, was die gekonnt haben.
Ja, und dann gehen sie drum rum und innen ist ein Parkplatz.
Ist nur Parkplatz drin, sind nur Papatrappen. Und dann merken sie, das ist eine Fälschung.
Ja.
Und dann haben sie minus 1000 Aura, weil dann haben sie sich einen Bären aufbinden lassen. Ja.
Und dann kommen noch die Bauern mit den Traktoren, stellen sich davor.
Ja.
Das schaut auch ganz
mit
übel
aus. Güllefass.
Ja.
Und dann machen die alles voller Gülle. Und dann merken sie nämlich, dass sie da im Bären aufgesessen sind.
Richtig.
Dass jemand sie über einen Hund gezogen hat.
Ja, das war nämlich ein Pyrrhus-Sieg.
Das war, genau, das sind sie über den Jordan sind sie nämlich.
Ja, sind drüber. Das Kind mit in Badewannen.
Gib mir meine Truppen zurück, du Arschloch. Das sagen die dann nämlich. Wir hören einen Text von Blumenlehre.
Ja, sehr gut, machen wir das. Auch gelesen von Katrin Rauch aus Tirol.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Unsere informelle Mitarbeiterin.
Ja, fast schon formell.
Eigentlich schon.
Ja.
Bald stellt sie den Antrag, hier eingebürgert zu werden, habe ich mir sagen lassen.
Ich habe gehört, sie will nach Gostenhof ziehen.
Weil da die Slam-Dichte sehr groß ist.
Ja.
Und da kann man noch einiges. Haben Sie mitgekriegt, ne? Dass nächstes Jahr, dass wir nach Innsbruck ziehen.
Ja.
Also nicht Katrin Rauch zieht nach Nürnberg, sondern wir
ziehen nach Nürnberg und wir ziehen nach Innsbruck.
Das ist irgendwie aneinander vorbei. Hier kommt der Text von Blumenlehre.
Schwärmerisch zertret dich allzu klebrige Schwärmereien. Eine Muse. Eine Muse scheint irgendwas, beziehungsweise ein konkreter Mensch, und zwar irgendwo zwischen Katalysator, Beschleunigung kreativer Prozesse, und Transistor, Verstärken inspirierender Impulse zu sein. Ferner jedoch mitunter gar selbst das der so dringend Kultur schaffen wollenden Persona akut fehlende Gegenstück darzustellen, welches Letztere unbedingt und quasi zwingend benötigt, um pittoresk über sich hinauszuwachsen und in einem mehr oder minder euphorischen Fließen sie berauschende Werke hervorzubringen, die sie für gut genug hält, sich vor sich und anderen mit ihnen zu schmücken, und das vielleicht bloß deswegen, weil ihre Unsicherheit solch enorme Ausmaße annimmt, dass sie, sofern niemand außer ihr verantwortlich wäre für ihr Schaffen, sie sich von erbarmungslosen Zweifeln zerfressen, nicht aus ihrem Schneckenhaus wagen würde. Eine gefährliche Allianz, ganz unabhängig dessen, denn es manifestiert sich in ihr ein Streben gegen totale Abhängigkeit. Und sobald das überhöhte Wesen sich rar macht, ungnädig agiert oder verschwindet, was dann? Ich für mich und meinen Teil favorisiere dahingegen und daher nach wie vor eher den kompromisslosen, Körper, Geist und Psyche läuternden Waldgang und verabscheue Opportunismus, Hintern küssen, infantile Schulterschlüsse, die sublime Einsamkeit, eins mit allem, im östlichen Sinn, des Anarchen, männlich, weiblich, divers etc., in Memoriam Ernst Jünger und Max Stirner. Voila.
Sie hatten ja vorhin auch nochmal nachgefragt, als ich so großmäulig erzählt habe mit dem Gender. Warum ist das gemacht worden? Also, wie passiert es, dass dann die Frauen mystisch sind und nicht kreativ sein dürfen gleichzeitig, obwohl das ja eigentlich besser zusammenpassen würde?
Ja.
Und dann gleichzeitig die Männer so die Macher?
Ja, warum ist es eigentlich warum? So?
Irgendwie ist es uns eingeimpft worden. Ohne dass wir es gemerkt haben, Herr Eisenbart.
Von wem und warum?
Ja, von der Gesellschaft nicht.
Ach so.
Das ist ja, wir leben ja in der Postmoderne, ist ja alles dekonstruiert worden.
Ja.
Hier die Frankfurter Schule hat uns völlig versaut.
Ja.
Weil wir jetzt alles mal kaputt machen im Kopf wollen und auch so dekonstruieren.
Ja.
Herr Eisenbart, aber ich habe Studien gesehen, das wollte ich nur mal als Untermauerung meiner Thesen anführen.
Ja.
2015 Studie aus den USA. Da hat man verschiedene kreative Ergebnisse präsentiert.
Ja.
Quasi, wenn man das Geschlecht dazu gesagt hat, wurden immer männliche Ergebnisse, egal ob die gleichen waren, wurden immer als kreativer eingeschätzt als die von Frauen. Also quasi, wenn man die Geschlechterkomponente dazu denkt, dann entsteht eine Aura.
Ah ja.
Herr Eisenbart.
Ja.
Weil nämlich über das Ergebnis selber hinaus die Zuschreibung des Geschlechtes dann die Bewertung des gleichen Ergebnisses
ja.
sich verändert. Ist das nicht spannend?
Ja, das ist ja wie der Pygmalion-Effekt. Das ist ja, dass man, wenn man zum Beispiel als Lehrerin
ja.
eine Arbeit vor sich hat, die man zu korrigieren
ja.
vorhat und dann den Namen sieht,
ja.
dann hat man schon wie Pygmalion, also hat man einen Homunculus im Kopf sitzen, von dem man sich denkt, aha, also man baut sich selber einen Menschen dazu
ja, ja.
Und hat dann eine gewisse Erwartungshaltung und denkt dann so, aha, die Person, die kann zum Beispiel nichts oder ja. die kann viel.
Ja,
das muss ja aber gar nicht stimmen, sondern ja. das ist das Bild, das man sich selber von dem Menschen macht und dann darauf, auf dieser Basis wird dann korrigiert und das kann natürlich zu völlig wilden Effekten kommen, also zu Ergebnissen kommen, dass was Sie eben beschrieben haben.
Ja.
Das ist ein völlig, das eine ist sehr gut bewertet und das andere dann gar nicht.
Und da steckt,
dabei ist es dasselbe.
Und da steckt das drin, was wir auch vorhin schon hatten, nämlich dass man dem Weiblichen in Anführungsstrichen etwas Nachahmendes, also quasi das Ergebnis wird als Nachahmung empfunden, das ist wieder das Sturm- und Drang-Ding, und das männliche gleiche Ergebnis wird als etwas Schöpferisches eingeordnet.
Ja.
Ist das nicht faszinierend? Und das ist schon so lang da.
Ja, es ist aber ist auch, wenn Sie zum Beispiel in Szenen gucken, die angeblich sehr emanzipiert sind, durch Selbstbezeichnung, zum Beispiel Punkmusik. Ja, wenn Sie jetzt sagen, wer hat den Punk erfunden?
Ja, dann kommt
hier Johnny Rotten,
Malcolm McLaren,
hier Michael Chick, nee, dann hier der Gigi Allen,
Joey Ramone,
Mickey Ramone,
ja,
Didi Ramone,
Johannes Strammer,
ja, oder zum Beispiel hier John Sid Vicious,
ja. Aber?
Aber es gibt ja genauso viele Frauen, die den Punk geprägt
haben. Ja, ist richtig. Auch so Mode. Also jetzt heißt den Namen schon wieder nicht mehr.
Ja.
Da gab es ja ganz viele, die eben nicht, genau, und da ist genau das, die standen halt nicht auf den Bühnen obendrauf, sondern haben ihre Kreativität anders ausgelebt, weil sie nicht auf die Bühnen gelassen wurden.
Auch. Ja, und sagt ihnen Riot Grrrl was?
Ja, Riot Grrrl.
Riot Grrrl?
Oder die Slits.
Die Slits zum Beispiel?
Ja.
Oder Riot Grrrl.
Riot Grrrl.
Das ist ja was, das gibt's ja heute auch noch.
Ja, die Musik wird noch gemacht.
Dass man so sagt, wir sind jetzt ausdrücklich eine Frauenkapelle und wir lassen auch keine Männer in unser Publikum, in unsere Publikümer, weil die Männer, die sind ja eh immer, die sagen, sie haben das erfunden, aber wir können das genauso gut, vielleicht sogar besser.
Richtig.
Und wir machen unsere Räume für euch einfach nicht auf und ihr könnt ja in eurer männlichen Suppe drin sitzen.
Wie in Fettaugen schwimmen.
Ja, aber ist doch interessant,
ja, oder?
Dass es nicht nur auf dem Kunstmarkt ist.
Nee, überhaupt nicht.
Sondern dass es auch wirklich auf einer niedrigschwelligen Ebene genauso weitergeht.
Da geht es genauso weiter. Weil
es dieselbe Gesellschaft ist. Obwohl die sagen, ja, wir sind gegen Patriarchat, wir sind gegen das, was uns die Gesellschaft eingetrichtert hat, no future, no things, old generation, we don't like it a lot, we want to make our own things, and then we have, but also only men in our Kapelle. Das ist nämlich das. Ist doch interessant.
Mhm. Finde ich gut, Herr Eisenbart, finde ich gut. Jetzt haben wir sogar...
Sie sind ja auch in der Metal-Kapelle.
Ne? Ja, sie crying out loud for the Embassy of the Devil's Dark Deeds, heißen wir jetzt ja uns umbenannt.
Sie singen ja da, wenn man das so nennen kann, sie graulen.
Ich graule.
Sie graulen.
Alles doch graulig.
Und sie spielen aber auch das Bayonett Harpsichor. Sie sind jetzt ja im neuen Album raus,
ja.
ne?
Ja.
Deswegen sind Sie hierher gekommen zur Radio Z.
The crying out loud for the dark devils, for the deeds of the dark, for the embassy of the.
Sehen Sie?
Embassy of the dark deeds of the devils. Ist es ein bisschen, ich muss mich noch einfinden in den neuen Namen. Vorher war es griffiger.
Ja.
Aber,
hießen Sie einfach The Fuck.
Und das hat uns dann nicht mal gepasst.
Das kann ich verstehen.
Also, es war auch nicht gut, wenn man unten bei einem Festival unten auf dem Plakat stand.
Ja.
Da haben wir immer gedacht, da hat einfach nur die Person, die die Bands aufgeschrieben hat, sich geärgert. Und am Ende einfach nur fucking geschrieben, aber es waren eigentlich wir.
The Fuck.
The Fuck.
Ja. Aber der neue Name ist sehr gut. Und was, Sie sind jetzt auf Tour? Oder
ja, wir sind auf
neues
Tour.
Album?
Wir sind auf Tür, wir sind in Hall in Österreich, aber auch Hall in, weiß ich nicht, wo
war das? An der Saale.
An der Saale.
Ja.
In Hallstatt.
Ja.
In Halle.
Schwäbisch
Hall. Hallstatt Lippe. In Hallstatt an der Oder, Hallstatt am Main. Ich weiß nicht, der Booker ist damals alphabetisch durch den Dirke-Atlas gegangen und hat einfach... Wir sind noch nicht so weit, aber HA ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir sind alle noch jung. Ich habe ja auch noch einen Brotjob, aber das muss ja... Man möchte ja auch sich irgendwie austoben können. So, aber jetzt hören wir noch mal einen Text, Herr Eisenbart.
Gerne.
Bastian Kienitz, ein sehr produktiver Mensch, der hat mit Inspiration also so gar kein Problem. Ich will das auch nochmal kurz sagen, er schickt uns jede Sendung einen Katalog an Gedichten und die sind nicht,
ja,
die sind, ich würde sagen, wenn man das auf einer Sternenskala bewerten würde, sind die irgendwo zwischen Macho Man 1 und 2.
Ja.
Mhm. Und,
haben Sie 9 schon gesehen?
Ich habe den, da kann ich Ihnen gleich noch erzählen.
Und
wenn Sie wollen,
plaudere
ich. Ich war auf der Premiere, Herr Eisenbart.
Oh nein.
Ich habe mir das es war ein Schaulaufen. Wir hören jetzt Bastian Kienitz An den Fugen wackeln, gelesen von Joachim Zons. Grüße gehen raus.
Deine Lippen sprechen im Stillen, reißen Fugen auf und beben, die ich in Nacht und Nebel las.
So, Herr Eisenbart, wollen Sie aus dem Nähkästchen...
Sind wir wieder da? Ja, nee, mir wurde nur zugetragen, dass es sehr war. Also es war einiges.
Ja.
Da ist auch in dem Film einiges gewesen. Also das...
Sie wollen sich jetzt nicht verquatschen, oder?
Ich wollte nur sagen, ich bedauere es, an dem Abend nicht da gewesen zu sein. Aber ich habe auch so einen sehr schönen Abend.
Ja, also ich muss sagen, ich bedauere es auch. So, aber es war ein denkwürdiger Abend. Also ich muss ja mal zu dem Thema Macho Man und Nürnberg, das kennen wir ja. Das ist ja fast schon eine toxische Beziehung, die Nürnberg und Macho Man hat.
Können Sie kurz erklären für unsere außerregionalen ZuhörerInnen?
Es gibt einen Film, der wurde fürs Bahnhofskino produziert. Es wird gekloppt, also es verklopfen sich Männer.
Ja.
Und es gibt dann so Love Interests. Ja. Es ist immer sehr leicht gestrickt. Macho Man 1 zeichnet sich...
1985 oder
85,
so.
Ich glaube 85, ja. Und der spielt in Nürnberg. Und es gibt sehr wenig Filme, die in Nürnberg spielen. Abgesehen von ARD oder Phoenix-Dokus. Lassen wir die mal außen vor. Es gibt sehr wenig Unterhaltungsmaterial, was auch in Nürnberg spielt. Und irgendwann hat das Com-Kino, Grüße gehen raus, tolles Kino, im Archiv hinten in so einer Ritze so eine Filmrolle gefunden. In so einer verschimmelten Stinkeritze. Und da war Macho Man, der Film. Und da René Weller, der war ein Profiboxer. Und Peter Althoff, heute bekannt als Promi-Bodyguard.
Ja.
Die beiden boxen sich durch Nürnberg und verkloppen Drogendealer. Richtig. Und der Film zeichnet sich filmsprachlich auch durch so einen gewissen Realismus aus. Zum Beispiel dieses Love Interest kommt mit dem Flugzeug an. Ich erinnere mich an eine Szene, es geht einfach wahnsinnig lange. Und man hat eben die Zeit, wie lange es dauert, bis ein Flugzeug ankommt, stehen bleibt und die Leute rauslässt. Es wird einfach in Echtzeit gezeigt. Also es ist ein naturalistisches... Also es ist Naturalismus.
Ja.
Lange
also
nichts.
Erzählte Zeit gleich erzählt.
Genau. Oder eine Disco-Szene, wo wir erstmal 5 Minuten lang eine Person beim Tanzen auf einem Dancefloor zuschauen. Das ist dann halt so. Und
Saturday Night Fever.
Es ist fränkischer Realismus, würde ich es taufen. Und 2015 oder sowas um den Dreh rum, tatsächlich, hat sich Peter Althoff gedacht, das machen wir jetzt nochmal. Und dann wurde Macho Man 2 gedreht. Es ist auch ein interessantes Dokument, denn Peter Althoff ist ja roundabout 50 Jahre älter geworden.
Ja.
40 meine ich. Und erzählt jetzt aus seiner jetzigen Perspektive, wie er sein Milieu wahrnimmt, wie er sich selber wahrnimmt. Und das Ganze soll Trash sein, soll es aber gleichzeitig auch ein ernsthaftes, also autobiografisches. Richtig, wir sind bei Camp, wir sind bei überzeichneten Genderrollen wieder auch.
Ja.
Und wir sind bei einer Figur, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist.
Jetzt beim dritten Teil?
Beim zweiten bin ich jetzt gerade. Die aus der Zeit gefallen ist, die Halt sucht in der Welt.
Ja.
Und droht zu zerbrechen an den Erinnerungen an diese 80er Jahre, an die gute alte Zeit.
Du bist ein Tiger. Heißt im Trailer zum Beispiel.
Ein Tiger?
Ein
kommt
Tiger
dann die Frage. Hier, das ist die Sphinx, nicht wahr?
Ja.
Die Sphinx, die das Rätsel aufgibt. Du bist ein Tiger. Und Peter Althoff, der Mann, der alte Mann, der nichts mehr versteht, fragt, ein Tiger?
Ein Tiger?
Ein Tiger?
Du bist ein Tiger.
Ein Tiger? Ein Tiger? Bin ich ein Tier?
Ja.
Bin ich ein animalisches, triebgesteuertes Wesen?
Bin ich für dich ein Tier? Wer bin ich?
Wer bin ich? Und warum?
Und warum?
Sehen Sie, und diese Fragen werden in Macho Man 2 behandelt. Und der Dreier, der ist vielleicht eins der komplexesten Werke der fränkischen Filmgeschichte. Er ist 3,5 Stunden lang.
Wirklich?
Wirklich.
Was?
Ja, er ist so lang, er braucht doch diese epische Zeit, weil er das Mittel der Rückblende
überstrapaziert.
Gerne.
Ist halt, der ist so lang wie der Pade 1 bis 3 zusammen, weil er auch so episch erzählen möchte.
Es ist ein Film, der, wie sagte Shakespeare, time is out of joints in diesem Film.
Ja.
Die Zeit ist aus den Angeln gehoben.
Ja.
Wir sind quasi in der Postmoderne endgültig angekommen.
Ja.
Wir haben endgültig den Boden unter den Füßen verloren.
Endlich.
Die Figuren werden immer älter.
Ja.
Die Figuren verlieren sich in der Welt, verlieren sich in ihrem eigenen Kopf.
Ja.
Und gleichzeitig ist auch dieser Film wieder ein Selbst, der Film wird aus einem Milieu heraus erzählt.
Ja.
Autohändler.
Ja.
Kleinkriminelle. Eine Milieustudie.
Ja.
Vom Milieu selbst gemacht. Und das ist ein Unterschied zu sonst. Milieustudien werden von außen gemacht.
Ja.
Da geht ein Film, studierter Filmemacher, Filmemacherin sagt,
aus München.
Mich interessiert dieses Milieu.
Ja.
Ich schreibe jetzt ein Drehbuch zu. Aber nein, hier wurde, hat das
Moritz
Milieu
von
selbst,
Uslar zum Beispiel.
Hier hat das Milieu selbst das Drehbuch geschrieben.
Ja.
Und reflektiert über seinen, ihren Platz im Leben, in der Welt.
Klingt faszinierend.
Klingt faszinierend.
Frau Meisendraht. Das war die Filmecke bei Eisenbart und Meisendraht, präsentiert von Cineplex und Popcorn.
Von den Lugner, von den Lugner Filmpalast in Wien.
In Wien.
Ja.
Wir freuen uns über diesen, über dieses Sponsoring, das wir uns gerade ausgedacht haben. Wir haben noch nicht über Ausbeutung geredet.
Ausbeutung?
Also,
Exploitation.
Sagen wir mal im 20. Jahrhundert,
ja,
als die Musen ein Berufszweig waren.
Mhm.
Was war da? Was ist da passiert? Kann man da sagen, das war ein einträgliches Geschäft als Muse, sagen wir mal.
Ach so, weiß
ein
nicht.
Bisschen lasziv, grotesk abgewinkelt in der Ecke sitzen. Und wenn der Künstler dann hinguckt, dann hat er plötzlich einen Einfall. War das gut bezahlt oder?
Ich glaube, damals hat man, glaube ich, so nicht gedacht. Ich glaube, der hat auch damals, Sie wissen ja, dass die Zeit damals nicht so. Wir waren noch nicht so weit damals, also ich war auch noch gar nicht da.
Es gab noch keine Handys.
Es gab auch noch niemanden, der sich über den Gender Pay Gap beschwert hätte.
Ja.
Das war mir so ein Verhältnis auf Handschlag.
Ja. Ach so.
Ja. Also natürlich eine Art von Ausbeutung auf eine Art. Aber viel, viel mehr wiegt, finde ich jetzt in dem Fall, dass wir, was wir gerade gesagt haben, dass viele dieser Musenfiguren ja sich eigentlich auch selbst als Künstlerinnen gesehen haben,
ja,
aber so nicht wahrgenommen wurden vom Rest der Gesellschaft. Das ist ja, das passiert ja noch vor der Ausbeutung, dass man erst gar nicht anerkannt wird als das, was man sein will, nicht wahr?
Ja.
Finde ich.
Wahrscheinlich.
Hätte ich jetzt so gesagt.
Ja.
Und es gab ja zum Teil auch so Figuren wie,
Nico.
Ja,
Nico zum Beispiel, die auch zuerst als Muse angefangen hat und dann aber sehr gute Soloplatten gemacht hat. Und das, also muss man ja auch sagen, gab es ja auch, dass Frauen sich freigeschwommen haben aus dieser sehr eingeschränkten Rolle.
Ja, ich wollte noch ganz kurz, wir haben vielleicht keine Zeit mehr, ne? Schade. Hätte gern noch über Lou Andrea Salomé gesprochen.
Ja, bitte.
Weil die muss ja eine wahnsinnig schlaue Person gewesen sein, unglaublich philosophisch begabt und hat ja Nietzsche um den Finger gewickelt und gleichzeitig...
Eine Minute haben sie noch. Dann gehen wir vom Sender runter.
Es gibt diese Musenfiguren, das wollte ich kurz noch sagen, die damit auch gespielt haben, dass sie sich auch wieder entziehen. Lou Salomé wurde 3 oder 4 Heiratsanträge gemacht mit ihren Liebschaften, die sich so abgeholt gefühlt haben, geistig, weil sie einfach so geistig, muss einfach wahnsinnig geistig fit gewesen sein und interessant und inspirierend und hat die immer wieder zurückgewiesen und hat dann sich verlobt unter der Bedingung, dass dann kein Geschlechtsverkehr vollziehen wird. Und da sieht man, es gibt auch noch andere Faktoren hier.
Fantastisch, ja, das war Eisenbahn und Meisendraht. Jetzt kommt im Anschluss die Strafzeit. Bitte bleiben Sie dran. Es wird noch sehr gut heute Abend und wir sagen Tschüss und danke fürs Zuhören.
Und wir hören noch Katrin Rauch. Oder?
Ja.
Ideen ohne Ende rinnen durch meine Hände, während ich nach Worten suche und die eine verfluche, die zuständig wäre für jene Kunst, die Heere, die neben Ruhm und Ehre erstmal eines verspricht: ein hübsches Gedicht. Wobei hübsch ist ja bekanntlich der kleine Bruder von nett und das die kleine Schwester von nicht gut. Und das ist mir also wirklich auch nicht genug. Eine Sinfonie will ich schreiben, eine große, am besten in C-Dur. Ja, aber das da, was ich bis jetzt hab da, das ist ja noch nicht einmal ein Lied, noch nicht mal ein Ton und explizit, noch kein Stocker und auch kein Fritz, und schlimmer als ein schlechter Schmäh. Und überhaupt,
C-Dur, das ist doch auch nur Französisch und bedeutet so viel wie C-Dur.
Psst, du da. Du willst etwas Großes schreiben, nicht wahr? Etwas Mächtiges, etwas gewaltig Beträchtliches, etwas, das Tränen treibt, wenn einverleibt, das Zwerchfell bald zum Bersten neigt, das beeindruckt, bis das Bein drückt, bis Aufstehen beim Applaus unvermeidbar bleibt. Warte nicht länger, denn für einen Bänger ist jetzt die beste Zeit, da jene nun zu Hilfe eilt, die zuständig wäre für jene Kunst, die Heere, die neben Ruhm und Ehre erstmal eines verspricht. Entschuldige die Verspätung, so bin ich eigentlich nicht.
Ja, nice, ja, endlich. Jetzt wird mir auch verständlich, dass die Dauervermate, auf deren Fiene ich warte, nicht mein Stumpfsinn bestellte, es war die Muse, die mir fehlte. Ja, dann, mal her mit den Metaphern, den Anaphern, den Trochäen, immer her mit den Chiasmen, den Ellipsen, den Prolepsen und Sarkasmen, immer her mit Kreuzreim, Paarreim, Stabreim und hie und da ein Ströfchen Prosa. Nach bestem Wissen und Gewissen sag ich, Schluss mit den Verrissen, sag ich, Schluss mit dem Verhau, auf zur derben Putzung der ungeputzten Sau.
Hä? Was? Bitte wie?
Ja, bist du denn nicht die Muse der Poesie und der epischen Dichtung?
Nein, und du offenbar auch nicht der Meister der Liedkunst.
Wer? Schubert?
Nein, dein Onkel Hubert. Ja, sicher, Franz Schubert. Du weißt nicht zufällig, wo der wohnt?
Du, ich glaub, der ist tot.
Na geh, das ist jetzt dämlich. Der Schubert, der hätte nämlich eine große schreiben sollen und ich hätte ja bleiben wollen, doch beim Ludwig hat's auch zwickt und jetzt bin ich doch dort pickt. Was für ein Mist, so ein guter Komponist. Und ich hab's einfach verpennt. Wirklich schade ums Talent.
Well, du wirst es nicht gern hören. Doch der Franz ließ sich nicht stören. Der hat die Große schon geschrieben, neben 7000 Liedern, 50 Opern, 100 Messen für Chöre und Orchester, Fantasien für vier Hände, Sinfonien mit und ohne Ende. Und das noch vor 31.
Ja, soll das etwa heißen, der hat mich gar nicht gebraucht? Die ganze Zeit habe ich geglaubt, ich wäre völlig unentbehrlich. Ohne mich, wären wir ehrlich, laufe gar nichts, was sich Kunst nennt. Wenn dein Werk nur durch den Dunst rennt, führe ich dich Richtung Lichtung. Ach, vergiss es, nicht mehr wichtig.
Ups. Du, Muse, ich hätte da so einen Text, und es ist fast wie verhext, der klemmt mir hin und vorn und nervt mich ganz enorm. Wenn ich denk dran, wird mir übel. Ich will ihn eigentlich längst köbeln und den Hut draufhauen. Aber vielleicht magst doch du mir da noch mal drüber schauen?